Okay, dann würde ich sagen, wir fangen mal an. Hallo nochmal. Wir waren letztes Mal, glaube ich, so weit gekommen, dass wir an diesem Aufgabenblatt noch, dass Sie daran gearbeitet hatten, und ich hatte gesagt, ich wollte Ihnen dann kurz die Musterlösung präsentieren. Danach kommt dann, nach der Musterlösung kommt dann ein letzter Block mit neuen Inhalten. Also da haben Sie neue Folien im Campus-System. Und dann habe ich nochmal ein Aufgabenblatt dazu. Und dann müssen wir mal schauen, wie weit Sie damit kommen. Wenn Sie da komplett durchkommen, dann würde ich Ihnen heute auch noch anschließend halt die Lösung zeigen. Beziehungsweise alternativ würde ich einfach was Schriftliches dazu machen, weil der nächste Termin ist ja schon Probeklausur, Vorstellung der Musterlösung und letzte Fragen oder sowas, wenn noch irgendwas unklar ist. Übrigens an der Stelle auch nochmal der Hinweis, wenn Sie zwischendrin, falls Sie jetzt schon anfangen, irgendwie sich vorzubereiten und irgendwelche Fragen auftauchen, schreiben Sie mir natürlich Mails. Ich bin in der Regel recht schnell beim Antworten, vor allem aber unmittelbar vor Ihrer Prüfung. Wenn Sie mir 2 Tage vor der Prüfung irgendwie noch eine Frage schicken, dann können Sie also innerhalb von ein paar Stunden mit einer Antwort rechnen, weil ich will, dass dann alles noch geklärt ist. Okay, dann schauen wir uns einfach die Aufgaben vom letzten Mal an. Also da ging es darum, eine zusätzliche Platte einzubinden, und das habe ich bei mir jetzt schon gemacht. Also ich zeige Ihnen jetzt nicht nochmal in VirtualBox, wie Sie die Platte einbinden. Das denke ich mal, das war relativ klar, weil das im Prinzip nicht anders als bei der Ersteinrichtung war. Und wir starten damit praktisch direkt in Aufgabe 4, wo es darum ging, sich anzuschauen, wie die Partitionstabelle aussieht. Und wenn man hier fdisk-l eingibt, dann sieht man erstmal oben, uninteressant jetzt, die Partitionstabelle der ersten Festplatte. Die heißt DEF-SDA und die zweite Platte in dem System heißt dann SDB. Und dann sehen Sie, ich habe hier eine 1 GB große Platte angelegt. Und wichtig ist jetzt hier unten der Hinweis, Disk DEF-SDB doesn't contain a valid partition table. Ja, das heißt, das Ding ist einfach noch komplett unpartitioniert. Normal, wenn Sie eine echte Festplatte kaufen, ist die wahrscheinlich schon vorformatiert, also vorpartitioniert, und ist irgendwie eine NTFS-Partition oder sowas drauf. Und das wollen wir jetzt ändern. Und zwar mit fdisk wollen wir jetzt Partitionen darauf erzeugen. Also rufen wir fdisk auf mit dem Namen der Gerätedatei, das ist def-sdb. Dann startet das und sagt... Was sagt es? Building a new DOS Disk Label. Ja, das ist dieser Bereich hier. Und das heißt, dass praktisch eine leere Partitionstabelle angelegt wird. Das ist aber noch nicht wirklich auf der Platte passiert. Das ist generell so in fdisk, das können Sie sich merken, alles, was Sie da drin machen, Partitionen löschen, anlegen und so weiter, das hat alles zunächst mal gar keine Auswirkungen. Das fdisk-Tool merkt sich einfach, was Sie da für Dinge erledigen, und erst wenn Sie ganz am Ende zufrieden sind mit den Änderungen, die Sie praktisch vornehmen wollen, die Sie dann sehen, wenn Sie sich das Layout anzeigen lassen, dann können Sie sagen, jetzt will ich das alles schreiben, und dann werden in einem Rutsch alle Änderungen an der Partitionierung gemacht, und fdisk beendet sich dann auch, weil es davon ausgeht, wenn Sie die Daten schreiben auf die Platte, dann sind Sie fertig. Ja? Also wir können jetzt zum Beispiel Moment, uns mit P nochmal die Tabelle ausgeben lassen, und jetzt sagt er halt, es gibt zwar eine Partitionstabelle, aber die ist leer, da ist noch nichts drin. Und jetzt soll Folgendes passieren: Partitionen erzeugen primäre Windows-Partitionen, eine erweiterte, in der sich 3 logische befinden. Ja, also wir fangen immer an, wenn man neue Partitionen erzeugen, mit N. Wenn Sie das Kommando mal vergessen, dann können Sie auch sich jederzeit eine Liste der fdisk-Befehle anzeigen lassen. Aber hier geben wir jetzt einfach N ein. Und dann fragt er, soll das eine erweiterte oder eine primäre Partition sein? Und also dieses grundsätzliche Kenntnis darüber, was primäre, erweiterte und logische Partitionen sind, das denke ich mal, das war vorher schon vorhanden, weil das brauchen Sie immer, wenn Sie irgendwie einen Rechner partitionieren wollen. Also wir legen jetzt eine primäre an, die ist für Windows gedacht. Geben also P ein, und das ist jetzt leider immer alles ganz unten. Können Sie das trotzdem alle lesen, was da unten passiert? Okay. Und hier müssen wir angeben, welche Partition das sein soll. Ja, es ist nicht unbedingt sinnvoll, wenn Sie zum Beispiel nur zwei Partitionen erzeugen, denen die Nummern 3 und 4 zu geben, aber Sie könnten das machen. Dann ist halt in der Partitionstabelle für Nummer 1 und 2 kein Eintrag und die Platte ist auf 3 und 4 aufgeteilt. Aber ich fange in der Regel an, vorne die Dinger durchzunummerieren, und das ist auch die normale Vorgehensweise. Also sagen wir hier Nummer 1. Interessant ist, dass Sie aber die Wahl haben, weil Sie werden später dann gleich sehen, wenn wir innerhalb der erweiterten logische anlegen, da haben Sie nicht die Möglichkeit zu sagen, ich will die Nummer 5 oder 8 oder sowas erzeugen, sondern die kommen in der Reihenfolge, wie sie entstehen. Also hier haben wir jetzt die erste First Cylinder, fragt er. Und diese Zylinderangaben, die ja, sind nicht wirklich besonders hilfreich. Ja, also hier übernehmen wir jetzt einfach die Vorgabe 1, das heißt, es geht ganz vorne los. Wenn man diese Vorgabe übernehmen will, drückt man einfach nur die Eingabetaste. Und dann könnte man jetzt sagen, zum Beispiel bis Zylinder 60, aber man kann auch einfach eine Größenangabe angeben. Und wenn wir annehmen, hier waren jetzt keine Empfehlungen vorgegeben, die Platte ist ungefähr 1 GB groß, wenn wir eine faire Aufteilung Windows-Linux machen, dann sagen wir jetzt mal 512 MB für Windows, und das schreiben wir in der Form plus 512 M. Ja, dann weiß er, das ist ungefähr 1/2 GB. Und an der Stelle kann man jetzt nochmal schauen mit L, was da, mit P, was da bisher passiert ist, also P wie Print. Und dann sehen Sie, er hat jetzt vorgemerkt, dass eine Partition mit der Größe ungefähr 512 MB angelegt wird. Und die hat im Moment hier noch bei System Linux stehen. Ja, das soll aber eine Windows-Partition sein mit NTFS. Das heißt, da ändern wir jetzt erstmal den Typ. Typ ändern ging mit T. Ja, Selected Partition 1. Normalerweise würde er Sie fragen, für welche Partition Sie den Typ ändern wollen. Da es hier nur eine gibt, im Moment passt es so. Und jetzt muss man praktisch eintragen, so einen zweistelligen Hexadezimalcode für den richtigen Partitionstyp. Da man das nicht auswendig kennen muss, drückt man dann an der Stelle, wie empfohlen, nochmal L, um sich die Liste anzeigen zu lassen. Die sieht normal nicht so schlecht formatiert aus, das liegt nur daran, dass ich hier so eine Riesenschrift eingestellt habe, damit Sie es alles gescheit sehen können. Also müssen wir schauen, in dieser etwas unübersichtlichen Darstellung, wo wir das NTFS haben. Wow.
Wenn eine Nummer kleiner ist, auch gut.
Ja? Okay. Allgemein aussehen. Monospace F. Noch kleiner? Müssen wir nur noch hier rauskommen. Oh. So, also versuchen wir es nochmal. Ja, jetzt ist es besser lesbar. Und jetzt müssen wir nach NTFS suchen. Hier, die 7. Also geben wir die 7 ein.
Sind diese Liste Linux-Hersteller abhängig oder ist es irgendwie einheitlich?
Die ist im Prinzip einheitlich. Es kann nur sein, je nachdem, was für eine Linux-Version Sie haben, dass irgendwelche noch nicht bekannt sind. Was nicht passieren sollte, ist, dass Sie in zwei FDISC-Programmen denselben Hexadezimalcode sehen und dahinter irgendeine unterschiedliche Bezeichnung. Das sollte nicht passieren. Und jetzt zeigen wir uns das nochmal an und jetzt sehen wir, okay, der Partitionstyp ist jetzt auf NTFS geändert. Es wird übrigens hier in der Angabe immer noch HPFS mitgeschleppt. Kennt das noch jemand? Wissen Sie, was HPFS ist? Das ist das High Performance File System von OS 2, also IBM OS 2. Also Windows NT und OS 2 haben eine gemeinsame Entwicklungsschiene und die haben ganz am Anfang in den ersten Versionen dasselbe Dateisystem verwendet und das war HPFS. Und das NTFS ist eine Weiterentwicklung von HPFS. Das IBM-Dateisystem wurde nicht weiterentwickelt, weil OS 2 einfach gestorben ist. Und die Microsoft-Leute haben halt dann noch Veränderungen durchgeführt. Das heißt nicht, dass Sie, wenn Sie noch irgendwo ein HPFS-Volume haben, dass Sie das unter Windows heute einbinden könnten. Aber es hat einfach nur gemeinsame Wurzeln. Okay, also die Partition, die ist praktisch fertig. Jetzt erzeugen wir eine erweiterte Partition, sagen also wieder N wie new und diesmal E für extended. Partitionsnummer ist 2. Und jetzt übernehmen wir für Anfang und Ende einfach die Vorgaben. 67 und hier ist jetzt auch, also Zylinder 130 praktisch vorgeschlagen. Das übernehmen wir einfach, weil wenn Sie da jetzt anfangen würden und sagen plus so und so viel Megabyte, dann kann es sein, dass hinten noch ein kleiner Rest bleibt oder dass Sie irgendwas angeben, was zu groß ist. Wenn Sie die Platte praktisch komplett füllen wollen, übernehmen Sie einfach diese Endangabe. Geben dann wieder P ein, um zu gucken, okay, STB2 ist jetzt eine Extended Partition. Da brauchen Sie den Typ nicht ändern, sollen Sie auch nicht, weil das ist jetzt eben das, worin dann logische Partitionen erzeugt werden. Und da wollen wir 3 Stück drin haben für 2 Linux-Datenpartitionen und eine Swap-Partition. Eine Frage?
Entschuldigung, nicht nach der Größe jetzt gefragt,
oder? Er hat.
Ist einfach so davon ausgegangen, dass wir den Rest da haben.
Ja, er hat hier vorgeschlagen den Anfang als Zylinder 67, das ist die nächste freie, wo der nächste freie Block anfängt und das habe ich einfach bestätigt und dann hat er gefragt, bis wohin soll das gehen, beziehungsweise wie groß soll es sein. Das war das, was ich gerade erzählt habe. Wenn Sie dann einfach auch bestätigen mit der Eingabetaste, dann kriegen Sie praktisch die letzte mögliche Blockadresse oder sowas auf der Platte und haben die dann voll ausgefüllt. Ja, bei dem ersten habe ich es in der Größe angegeben, weil ich gesagt habe, ich weiß, die Platte ist 1 GB groß und ich will die Hälfte aufteilen. Wenn ich da auch einfach Eingabe gedrückt hätte, dann hätte er mir eine primäre Partition erzeugt, die die gesamte Platte ausfüllt. Ja, und da ich ja mehr Partitionen haben will, konnte ich das so nicht machen. Aber wenn ich weiß, ich erzeuge die letzte Partition und aus Sicht der Primären ist das die letzte. Es kommen, also eine erweiterte ist auch eine Primäre, da kann ich ja maximal 4 von haben auf einem klassischen DOS-Disk-Label. Und dann kann ich einfach sagen, gib mir den Rest. Ja? Also jetzt haben wir diese beiden und jetzt sollen in der erweiterten eben noch 3 logische erzeugt werden. Das funktioniert jetzt ähnlich. Nur, dass ich jetzt hier die Auswahl nach New verändert. Ich kann also jetzt Logical auswählen. Dieser Menüpunkt kommt halt nur, wenn es eine erweiterte gibt. Na, wenn Sie keine erweiterte haben, dann geht das nicht. Und Sie können auch nicht mehrere erweiterte erzeugen. Also es darf genau eine oder keine erweiterte Partition geben. Okay, also jetzt sagen wir Logical. Etwas unvernünftig ist, dass er hier immer noch Primary Partition anbietet, denn es ist kein Platz mehr, um noch weitere Primärpartitionen zu erzeugen. Aber es fällt ihm offenbar nicht auf. Wenn wir das versuchen würden, dann würde er spätestens an der Stelle sagen, ja wo, also da ist nichts. Okay, also sagen wir Logical. Hier wieder die Angabe des ersten Zylinders, das ist auch die 67 wieder, kann man einfach übernehmen. Und als Größe... Ich werde jetzt als erstes die Swap-Partitionen erzeugen, ja, weil es sinnvoll ist, das am Anfang zu machen, denn dann können Sie den Rest einfacher auf die Datenpartitionen aufteilen. Swap, nehmen wir jetzt mal an, soll, wie groß soll er sein? Wir haben ja so viel Platz nicht, sagen wir mal 32 MB, das ist natürlich viel zu klein. Wir haben jetzt so eine virtuelle Mini-Festplatte hier. Also sagen wir plus 32 MB. Und jetzt sehen Sie, jetzt gibt es eine neue Partition STB5, die im Moment noch Typ Linux ist. Das werden wir nachher noch ändern auf Typ Linux Swap. Aber ich mache jetzt erstmal weiter und erzeuge die restlichen. Also noch eine logische, die, wo ich auch wieder den Anfang übernehme. Und die soll meinetwegen plus 200 M, also 200 Megabyte groß sein. Und dann erzeuge ich auch noch direkt die letzte. Auch wieder logisch. Und da mache ich jetzt wieder den Trick von vorhin, von Anfang bis Ende. Das heißt, ich übernehme einfach die beiden angebotenen Werte, 98 bis 130. Und jetzt gucken wir nochmal in die Tabelle rein. Jetzt sehen Sie, hier sind jetzt 3 drei logische Partitionen innerhalb der erweiterten. Ja, Sie können das immer leicht unterscheiden. Alles, was eine 1 bis 4 als Nummer hat, muss eine Primärpartition sein und alles ab 5 ist eine logische. Und wie Sie auch gesehen haben, wir sind eben, das habe ich vorhin schon gesagt, wir sind nicht gefragt worden, welche Nummer ich vergeben will, weil das einfach automatisch passiert. Und ja.
Identifier sollte eigentlich immer eindeutig sein,
oder? Nee, das ist nicht eine ID, die die Partition irgendwie als was Eigenes kennzeichnet, sondern die ID bezeichnet einfach nur, um welche Art Dateisystem es sich handeln wird, also was da später für ein Dateisystem draufkommt. Ja. Sie sind übrigens auch nicht gezwungen, diese IDs vernünftig zu setzen, jedenfalls unter Linux nicht. Wenn Sie wollen, können Sie da auch eintragen, dass das irgendwas ganz Absurdes ist, eine CPM-Partition oder irgendwas, und können trotzdem ein Linux-Dateisystem da drauf packen und das auch einbinden. Aber andere Betriebssysteme, wenn Sie dann mal irgendwas anderes booten, die wollen vielleicht wissen, was das ist. Ich meine, Windows ist komplett ignorant, was das angeht. Wenn es irgendwelche Partitionsbezeichnungen findet, die nicht NTFS oder FAT oder VFAT oder sowas sind, dann ignoriert er das einfach komplett. Ja, also der kann mit keiner der anderen Bezeichnungen was anfangen. Gut, jetzt hätte ich gesagt, die Swap-Partition müssen wir noch als Swap kennzeichnen. Also machen wir wieder diese Funktion T. Jetzt gibt es mehrere Partitionen, da müssen wir halt eine angeben. Das ist die Partition mit der Nummer 5. Und mit L schauen wir uns wieder die Liste an. Ich glaube, es ist 82 oder 84, es ist eins drüber oder drunter. Aber hier sehen wir es jetzt direkt. Ja, 82 ist Linux Swap. Also geben wir das ein. Und interessanterweise, hier steht es dahinter Linux Swap / Solaris. Es ist so, dass Solaris, jedenfalls irgendwelche älteren Versionen, auch diese ID verwenden für normale Solaris-Datenpartitionen. Das ist ein bisschen ungeschickt. Vor allem, wenn Sie wirklich Solaris mit auf dem Rechner installiert haben, dann könnte es sein, dass irgendwelche Software unter Linux versucht, die Solaris-Partition als Swap zu initialisieren. Ja. Gut, noch ein letzter Blick auf die Partitionstabelle. Da sieht jetzt alles in Ordnung aus. Der gesamte Plattenplatz ist aufgeteilt und ja, so können wir es lassen. Und deswegen gehen wir jetzt mit write aus dem fdisk raus, also w wie write. Damit ist die Partitionstabelle geschrieben und fdisk ist beendet. Und damit sind wir bei Aufgabe 7 und schauen uns mit fdisk-l nochmal die Partitionstabellen an und sehen das, was wir eben auch zuletzt in der noch in fdisk interaktiv gesehen haben. Es ist halt jetzt diese neue Tabelle da drin. Okay, obwohl wir in fdisk gesagt haben, um was für eine Art von Partition es sich jeweils handelt, hat es nur Auswirkungen auf die Partitionstabelle selber. Das heißt nicht, dass die Partitionen schon irgendwie vorbereitet wären für die Nutzung. Da sind einfach irgendwelche Nullen oder vielleicht zufällige Daten. Ich weiß nicht, ob die Festplatten vom Hersteller initialisiert werden, aber da ist jedenfalls nur Müll drauf. Die sind noch keine Dateisysteme. Und deswegen ist der nächste Schritt, halt die Dinger zu formatieren. Und ja, das können wir einfach der Reihe nach machen. Fangen wir mit der NT-Partition an. Dafür sollte es ein MKFS-NTFS geben. Und da sagen wir dann DEF-SDB1 als Argument. Und wichtig immer, die meisten von diesen Tools machen keinerlei Rückfrage. Also wenn Sie da jetzt den falschen erwischen und statt SDB1 zum Beispiel SDA1 eingeben, wo irgendwas drauf ist, dann könnte es passieren, dass er einfach loslegt. Ja, wenn das Ding gemountet ist, also wenn es gerade in Benutzung ist, dann wird er in der Regel warnen und es nicht tun, dann kann man es immer noch erzwingen. Aber wenn Sie nicht gemountete Partitionen haben, die also einfach nur irgendwo rumliegen und die Daten enthalten und Sie sagen MKFS, dann haut er Ihnen den Inhalt weg. Ja, also hier versuchen wir jetzt, das NTFS zu formatieren. Und ja, das macht er halt dann. Und ist fertig. Have a nice day. Und dann machen wir direkt weiter. SDB5 ist Swap. Swap sagt man zwar nicht formatieren dazu, aber im Prinzip ist es dasselbe. Der Swap muss initialisiert werden. Ja, und das machen wir mit makeSwap. Also makeSwap def SDB5. Ja, das geht ganz schnell, weil der nämlich nur vorne einen Header reinschreibt und das war's. Dann kommen die beiden Datenpartitionen, SDB6 und SDB7. Hatte ich da ein Dateisystem angegeben? X3 habe ich angegeben in Aufgabe 8 ganz am Ende. Das heißt, da sagen wir mkfs.x3. Ja, das kann man sich leicht merken, es ist immer mkfs.name des Dateisystems. Einzige Ausnahme ist eben der Swap. Also es gibt keinen mkfs.swap, weil im eigentlichen Sinne der Swap kein Dateisystem ist. Ja, deswegen heißt es da makeSwap. Aber hier eben mkfs.ntfs für das NTFS-Format, x3 für x3 und so weiter. Müssen wir auch wieder angeben, welche das sind. SDB6. So, fertig. Und dasselbe nochmal für SDB7. Oder auch fertig. Ja. Und an der Partitionstabelle ändert sich dadurch nichts. Also das eine hat mit dem anderen wenig zu tun. Sie müssen zwar partitionieren, damit Sie anschließend formatieren können, aber Sie ändern nichts an der Partitionstabelle, wenn Sie da ein Dateisystem draufschreiben. Ja. Und es hätte uns auch niemand gehindert, an der Stelle die NT-Partition mit einem Linux-Dateisystem zu versehen und umgekehrt die Linux-Partition mit einem Windows-Dateisystem. Das ist nur nicht vernünftig. Ja. Aber man könnte das machen. Okay, im nächsten Schritt sollen Unterverzeichnisse in Mount erzeugt werden. Gucken, ob ich die schon habe. Nee. Also erzeugen wir make dir Mount, wie habe ich sie genannt? Windows, Mount Linux 1 und Mount Linux 2. Sie können das natürlich auch in drei separaten Befehlen, jeweils mit make dir 1, make dir 2 und so weiter machen, aber make dir akzeptiert auch mehrere Argumente, also kann man sich die Arbeit sparen. Noch schneller wäre es gegangen, wenn ich erst mit CD in den Ordner Mount reingewechselt wäre und dann da einfach make dir Windows, Linux 1, Linux 2 eingegeben hätte. Gut, die haben wir. Und jetzt soll das gemountet werden. Und in Aufgabe 10 stand, verwenden Sie die lange Syntax, ja, in der Sie explizit das verwendete Dateisystem angeben. Das heißt, die lange Syntax, die sieht so aus. Wir schauen erst nochmal, wie die Partitionierung war. Wenn Sie bei fdisk-l noch den Namen einer Platte dahinter schreiben, also defsdb, dann schränkt er die Ausgabe ein. Dann kriegen Sie also für SDA, für die erste Platte, die Daten nicht angezeigt. Und okay, jetzt sehen wir es hier und wir wollen die SDB1 mounten nach Mount Windows. Also legen wir los, Mount, minus T, der Dateisystemtyp ist NTFS. DefSDB1 ist der Name der Gerätedatei für die Partition und als letztes Argument kommt noch der Mount Point, Mount Windows. Wir haben jetzt keine Optionen, minus O irgendwas, weil das mit Standardoptionen gemountet werden soll. Und ja, da ist es passiert. Ja. Und jetzt machen wir dasselbe für die beiden Linux-Partitionen. Da ändere ich hier einfach den Dateisystemtyp auf X3. Die Angabe der Partition auf SDB6, das ist die erste Linux-Partition, und den Mountpoint auf Linux 1. Ich gebe hier mal was Falsches ein, Linux 99, das gibt es nicht. Damit Sie sehen, was dann passiert, dann sagt er einfach, es gibt den Mountpoint nicht. Ja, aber wenn wir was Richtiges eingeben, Linux 1, dann wird es gemountet. Und jetzt noch die letzte, das ist die SDB7 und die geht nach Linux 2 und da ändert sich der Dateisystemtyp nicht, es ist auch X3. So, jetzt sind die alle eingebunden. Mounten Sie die, bla bla bla. Kopieren Sie ein paar Dateien in die neuen Partitionen. Das probieren wir jetzt mal aus. Haben wir hier irgendwas? Ich habe eine Datei A-Text hier. Okay, da steht nichts drin, ich schreibe da schnell was rein. Hallo, Testdatei. So, und jetzt kopiere ich die Datei A-Text nach Mount Windows. Aha, kann ich nicht. Keine Berechtigung, das haben Sie vielleicht auch gehabt, das Problem. Das liegt dann daran, dass ein alter NTFS-Treiber verwendet wird, der keinen Schreibsupport unterstützt. Wenn wir das lösen wollten, dann müsste ich jetzt hier schnell noch Netzwerkzugang konfigurieren und das Paket NTFS 3G nachinstallieren. Also der Weg wäre mit apt-get install NTFS 3G zu installieren. Das tauscht praktisch den hier eingebauten NTFS-Treiber gegen einen neueren aus und der kann dann auch automatisch mit Schreibrechten mounten. Ja, ich mache es jetzt hier nicht, weil ich jetzt hier im Moment nicht online bin. Okay, das heißt also, diesen Versuch, der ist jetzt nicht erfolgreich. In die anderen Partitionen muss ich aber kopieren können, also nach Mount Linux 1 und auch nach Mount Linux 2. Ja, das geht ohne Fehlermeldung. Und jetzt sollten wir schauen, sich mit df-h den Plattenverbrauch anzeigen lassen. Machen wir das mal, df-h. Und dann sehen Sie jetzt, praktisch die erste Zeile hier, defsda1, das ist auf der ersten Platte unser normales Linux-Dateisystem. Da sehen Sie auch, da sind noch 4 GB frei und so weiter. Und neu hinzugekommen in der Ausgabe sind jetzt die drei eingebundenen Partitionen hier B1, B6, B7. Und Sie sehen, die Mount Points dazu angegeben, Mount Windows, Mount Linux 1, Linux 2, so wie wir es gemacht haben. Und dann kann man hier auch erkennen, wie viel Platz schon verwendet wird und wie viel Platz noch frei ist. Ja, Sie sehen, wir haben nagelneue Dateisysteme erzeugt und da jetzt eine Datei mit 20 Bytes reinkopiert oder sowas. Und trotzdem sind hier schon 3, 5 und 11 Megabyte verwendet. Das sind einfach die Metadaten für das Dateisystem, die auch Platz belegen. Gut, Aufgabe 13 haben wir auch den Swap formatiert. Das haben wir gemacht mit Make Swap vorhin, müssen wir also nicht nachholen. Aber wir haben es nicht aktiviert. Das schauen wir uns kurz an. Ich gebe einmal catprocswaps ein, damit Sie es vorher einmal sehen. Und da können Sie sehen, die Swap-Partition auf der ersten Festplatte, die ist aktiviert, aber die neue, die wir erzeugt haben, noch nicht. Also sagen wir jetzt noch swap on dev sdb5 war das, glaube ich. Ja, und wenn wir dann nochmal catprocswaps eingeben, dann sehen Sie, jetzt taucht die zweite Swap-Partition auch in der Liste auf. Ja, und damit ist der Swap-Bereich tatsächlich größer geworden, allerdings jetzt im Beispiel nur um mickrige 32 Megabyte. Okay, deaktivieren Sie den Swap und hängen Sie die Datenpartitionen wieder aus. Also machen wir Swap off dev sdb5. Ich gebe jetzt nicht nochmal catprocswaps ein, da wäre jetzt halt die zweite Partition nicht mehr dabei. Und umount verwenden wir, also merken Sie sich auch, es ist nicht unmount, sondern halt nur umount, obwohl man vom unmounten spricht. Das ist wieder dieser Fimmel, alles möglichst kurz zu schreiben. Da geben wir wahlweise den Namen eines Mountpoints ein. Also um die Windows-Partition auszuhängen, kann ich zum Beispiel sagen umount mount Windows. Ich kann aber auch den Namen der Gerätedatei angeben. Also um die beiden Linux-Partitionen loszuwerden, also auszuhängen, kann ich auch sagen dev sdb6 und sdb7. Ja, das ist egal. Sie müssen sich für eine der beiden Sachen entscheiden. Falsch wäre es, wenn Sie beides angeben. Wenn Sie praktisch so wie beim Mounten sowohl die Gerätedatei als auch den Verzeichnisnamen angeben, das ist dann ein Argument zu viel. Okay, dann sind Sie ausgehängt. Und im nächsten Schritt sollte man das Mounten nochmal versuchen, aber mit der Kurzvariante, wo Sie auf die Angabe des Typs verzichten. Weil in der Regel ist es für Linux kein Problem festzustellen, was für ein Dateisystem ist eigentlich auf dem Datenträger drauf, und der erkennt es automatisch. Das heißt, jetzt sagen wir einfach nur mount dev sdb1 mount Windows. Ja, und Sie sehen, das geht auch durch ohne Fehlermeldungen. Ich frage jetzt mal mit mount up, was er da erkannt hat. Mount, und ich gebe grep sdb1 ein, weil ich nur die Zeile haben will in der Ausgabe, wo sdb1 drin steht. Und dann sehen Sie type ntfs. Also der hat es richtig gemountet. Ja, weil er einfach erkannt hat, was es ist. Genauso können wir jetzt die anderen wieder einbinden. Mount dev sdb6 nach mount linux 1 und sdb7 nach mount linux 2. Und wenn wir uns jetzt nochmal mit mount die ganze Tabelle anzeigen lassen, dann sehen Sie, er hat auch die Linux-Partitionen wieder richtig als X3 erkannt und eingebunden. Und übrigens, natürlich, wenn wir da jetzt nochmal reinschauen in die Linux-Partitionen mit ls-l mount linux 1, dann erwarten wir natürlich, dass die Datei a.txt da liegt, die wir vorhin dahin kopiert haben, und das ist sie auch. Außerdem liegt hier, wo Sie vielleicht nicht mitgerechnet haben, ein Unterverzeichnis lost and found. Das wird automatisch erstellt, wenn Sie eine neue X3-Partition erzeugen. Das ist dafür da, wenn am Dateisystem irgendwelche größeren Schäden sind und der FS-Check da drüber läuft, dann findet er vielleicht irgendwelche Fragmente von Dateien, die er nicht mehr zuordnen kann, wo er nicht sagen kann, zu welcher Datei das Ganze gehörte. Und die würde er dann in dieses Verzeichnis Lost and Found reinwerfen, in der Hoffnung, dass man damit was anfangen kann. Kann man aber in der Regel nicht. Ja, nächster Aufgabenteil, achso, wieder aushängen das ganze Zeug, umount, mount Windows und mount Linux 1 und Linux 2. Und jetzt wollen wir das Ganze automatisieren, sodass es automatisch beim Start eingebunden wird. Das heißt, wir bearbeiten die Datei etcfstab Und da sehen Sie, die hat hier am Anfang, anders als in der Darstellung, die ich Ihnen in der Veranstaltung bisher gegeben habe, so merkwürdige Einträge, UUID gleich und dann irgend so ein ganz langer Hex-String. Und das sind eindeutige Bezeichner, die jede Partition hat. Damit überlebt das System das zum Beispiel, wenn Sie die Reihenfolge der Platten verändern. Also wenn Sie mehrere SATA-Anschlüsse haben, die sind ja irgendwie durchnummeriert, wenn Sie die einfach vertauschen, dann ist es normalerweise, wenn man klassisch diese Gerätedateinamen verwendet, ein Problem, weil dann die Gerätenamen nicht mehr passen, ja, auf die richtigen Partitionen. Und das kann man umgehen, indem man diese UUID-Geschichte macht, also Unifier oder sowas. Und das führt dann dazu, wenn Sie die so verwenden, dann prüft Linux beim Starten halt, was gibt es für Partitionen, was haben die für IDs, und dann kann das darüber eingebunden werden, selbst wenn Sie die Reihenfolge ändern oder zusätzliche Platten einhängen und einfach Dinge da verändern. Ja, also die lassen wir in Ruhe. Wir erzeugen neue Einträge. Wichtig ist hier nur, dass wir das Zeug in der richtigen Reihenfolge eintragen. Es geht also immer mit einer Gerätedatei los, die eine Partition bezeichnet, wenn wir nicht diese UUID verwenden. Und vom Prinzip sind das hier die Partitionen defsdb1. Ich lege schon mal Zeilen für jede an. defsdb6 und defsdb7. Und jetzt müssen wir das noch füllen. Man kann hier schon sehen, von der Logik her, es kommt hinter der Gerätedatei kommt erst der Mount Point, wo es hingemountet werden soll, dann kommt der Typ des Dateisystems. Ja?
Das VI ist jetzt schon ein paar Stunden her, wie füge ich ein?
In den Einfügemodus umschalten mit I und dann kommen Sie später mit Escape wieder raus. Okay. Gut, hier tragen wir jetzt die Mount Points ein. Mount Windows ist das eine. Mount Linux 1 das nächste und Mount Linux 2 das letzte. Ja, dann brauchen wir, Sie können übrigens da als Trenner zwischen den einzelnen Feldern wahlweise beliebig viele Tabulatoren oder Leerzeichen oder Kombinationen daraus verwenden, das ist egal. Alles, was irgendwie als Whitespace erkannt wird, nimmt er halt als einen Trenner. Und dann geht es weiter mit dem Typ. Hier ist es NTFS. Bei den unteren beiden ist es X3. Ja. Dann kommen die Optionen. Anders als beim Mount-Kommando müssen Sie hier irgendwas reinschreiben, weil er kann das nicht ertragen, dass in dem Feld gar nichts drin steht. Deswegen, wenn Sie keine speziellen Optionen benutzen wollen, die irgendwas verändern, dann schreiben Sie da überall Defaults rein. Defaults. Defaults. Und jetzt gibt es am Ende noch diese beiden Spalten Dump und Pass. Die letzte Spalte ist dafür zuständig, ob Sie eine Überprüfung mit FS-Check machen. Und die Dump-Spalte, die kann man eigentlich immer komplett ignorieren. Da schreiben wir jetzt immer nur Nullen rein in die Dump-Spalte. Das hat was damit zu tun, ob irgendwie Daten von der Platte woanders hingeschrieben werden, zum Beispiel auf einen angeschlossenen Streamer oder irgendwas in Sondersituationen. Also das ist ein Relikt aus früheren Zeiten. Und bei den Überprüfungen des Dateisystems bedeutet eine 1, dass geprüft werden soll, und eine 0 bedeutet nicht prüfen. Von den Windows-Partitionen sollten wir die Finger lassen. Es gibt zwar auch ein FS-Check-Programm, was die Windows-Partitionen überprüft, aber da ist das Linux-System einfach nicht für zuständig. Da schreiben wir also eine 0 rein. Und bei den anderen kann man eine 1 reinschreiben, muss man aber nicht. Man könnte da auch eine 0 reinschreiben. Ja, aber hier ist es zumindest sinnvoll, eine 1 anzugeben. Und ja, was glaube ich nicht in der Aufgabenstellung war, aber wenn wir es ganz komplett machen wollen, dann können wir an der Stelle auch noch den Swap eintragen. Der hat ja defsdb5 und ein Swap hat natürlich keinen Mount Point, der wird nirgendwo hingemountet, deswegen schreibt man da einfach Swap rein, beziehungsweise None, man schreibt None rein, dann als Typ Swap. Und Optionen, das schreibe ich jetzt einfach ab aus dieser anderen Zeile hier, wo schon die erste Swap-Partition eingetragen ist. Option SW und hinten die beiden Spalten mit 0. Ja, ein File-System-Check für eine Swap-Partition gibt es natürlich auch nicht. So. Damit sind die Sachen eingetragen und jetzt wird es leichter, Partitionen zu mounten. Genau, wir prüfen jetzt, ob die Einträge funktionieren. Wir sind also in Aufgabe 17 und man kann jetzt einfach sagen Mount und dann die Angabe des Mount Points. Also zum Beispiel Mount Linux 1, ja, und dann ist es eingebunden. Und das funktioniert nur, weil es einen entsprechenden Eintrag in der FSTab gibt. Weil wenn Sie dieses Kurzformat wählen, wo Sie nur ein Argument angeben, dann ist klar, dass das nicht ausreicht, um aus dem Kommando heraus irgendwas zu tun. Da muss nachgeguckt werden. Also guckt dann in die FSTab, sieht da die Informationen und mountet das. Genauso können wir Linux 2 mounten und auch Mount Windows. Wenn wir uns die Übersicht wieder anzeigen lassen, sind die alle eingebunden und zwar mit den Optionen, wie wir uns das vorgestellt haben. Jetzt hängen wir sie nochmal alle aus. Ich will Ihnen nämlich noch was zeigen. Es gibt noch einen Trick, wenn Sie Mount und dann Mount-A sagen. So, und dann wieder schauen. Dann sind wieder alle drei da. Weil Mount-A guckt in die FSTab, sucht alle Einträge, die da drin sind und guckt, ob irgendwas davon noch nicht eingebunden ist und hängt es dann ein. Und das ist im Prinzip das, was passiert auch beim Booten. Wenn Sie das Linux-System booten, dann macht er auch ein Mount-A, das heißt, er nimmt alle konfigurierten Daten aus der FSTab-Datei und hängt die entsprechenden Dateisysteme an die vorgeschriebenen Mount-Points ein. Okay, jetzt war Aufgabe 18, das System neu zu booten und zu prüfen, dass wirklich das gemountet wird. Das mache ich jetzt nicht. Ja, das kostet nur Zeit, das funktioniert. Dann Aufgabe 19, versuchen Sie, eine der gemounteten Partitionen mit dem zuständigen Tool auf Konsistenz zu überprüfen. Versuchen wir das mal für FSCK-X3 DevFDB6. So, und jetzt sagt er Warnung, das Ding ist eingebunden und genau, wir erhalten also eine Warnung, deswegen sagen wir nein, nicht fortfahren, hängen das Teil aus mit umount dev sdb6 und versuchen es dann nochmal und jetzt sagt er halt, ja, das Dateisystem ist sauber, weil wir es ordentlich runtergefahren hatten, beziehungsweise wir haben es noch nie runtergefahren, das System, also da gibt es noch keine Probleme mit dem Dateisystem. Und wenn wir zum Beispiel sagen, überprüfe das mit dem FS-Check für NTFS, das haben wir nicht, NTFS, machen wir es andersrum, Check für X3 auf die SDB1, die eine Windows-Partition ist. Das passt auch nicht zusammen. Dann, okay, dann sagt er auch erstmal, also ich will gar nicht MKFS, ich will FSCK. So. Dann sagt er auch zunächst mal nur, das Ding ist eingehängt. Ja, also an der Stelle meckert er noch nicht, dass das Dateisystem nicht passt. Also hängen wir das auch aus, um zu sehen, was dann passiert. Versuchen es nochmal. Und jetzt sagt er hier verschiedene Fehlermeldungen, Superblock ungültig. Dann guckt er in Backup-Blöcken. Im Superblock stehen so die wichtigsten Informationen über das Dateisystem drin und es gibt mehrere Kopien davon über eine X3-Partition verteilt. Und die gibt es hier natürlich nirgendwo, weil das Ding eben NTFS formatiert ist. Das heißt, es kann nicht gelingen. Er sagt aber an der Stelle nicht, das ist eine NTFS-Partition, sondern er geht davon aus, dass die Partition einfach dermaßen kaputt ist, dass er nicht weiter weiß und gibt dann noch ein paar Ratschläge, wie man selber versuchen kann, noch irgendwo einen anderen Superblock zu erwischen. Ja, aber das ist eben das, was zu erwarten ist. Wenn Sie versuchen, eine Partition mit einem falschen Tool, was dafür nicht passt, zu überprüfen, dann geht es halt nicht. Okay. Ja, das letzte mit DU rekursiv und in Megabyte-Angaben die Größe der Verzeichnisse auf der obersten Ebene anzeigen lassen. Das kann man zum Beispiel so machen, DU-SM/Stern. Ja, dann gibt es hier die Ausgaben für die verschiedenen Ordner. Jetzt sehen wir zum Beispiel das Verzeichnis lib enthält 91 Megabyte. Und das Verzeichnis User, also USR, enthält 1 Gigabyte Daten ungefähr. Und die letzte Aufgabe beschäftigt sich mit Links. Also was sollen wir hier machen? Erzeugen Sie für etc fstab einen Softlink, fstab soft, der im Verzeichnis root liegt. Wir wechseln einfach mal nach root, um das etwas einfacher zu gestalten, und sagen jetzt ln-s. Ne? Wichtig, wenn Sie einen Softlink erzeugen wollen, müssen Sie immer minus s angeben. Wenn Sie das weglassen, erzeugen Sie einen Hardlink. Also ln-s von etc fstab. Ja, das ist die Quelle, also wo praktisch drauf gezeigt werden soll. Und das Ding soll hier fstab.soft heißen. fstab.soft. Und außerdem wollen wir einen Hardlink fstab.hard haben. Also nochmal ln, aber diesmal ohne das minus s. etc fstab nach fstab.hard. Und jetzt sollten wir uns anschauen, wie das im Ergebnis aussieht. Und zwar nicht einfach nur mit ls-l, sondern mit ls-il. Da kriegen wir zusätzlich die Inodes angezeigt. Für die Originaldatei und für die, die wir hier erzeugt haben. Und jetzt kann man schön sehen, die Originaldatei etc-fstab, die hat den Inode irgendwas 19986. Die mit dem Hardlink-Kommando erzeugte Datei fstab.hard, die hat dieselbe Inode-Nummer, weil das nämlich eben genau dasselbe ist. Es ist einfach für dieselbe Datei ein weiterer Eintrag in einem anderen Verzeichnis, auch mit einem anderen Namen, aber es bezeichnet dieselbe Datei. Wenn wir also an der fstab was ändern, ändern wir automatisch auch an der fstab.hard etwas. Und im Gegensatz dazu ist das fstab.soft ist ein symbolischer Link. Das sehen Sie an verschiedenen Sachen. Einmal, dass hier vorne ein kleines L steht. Ansonsten aber auch daran, dass hier so ein Pfeil angegeben ist und das Ziel des symbolischen Links. Ja? Und damit ist auch klar, dass so ein Softlink die Eigenschaft hat, er kann broken sein. Wenn ich nämlich die Datei fstab umbenenne, die Originaldatei, dann gibt es trotzdem noch diesen Link, der auf den alten Namen zeigt. Das ist genau wie wenn Sie im Web irgendwo einen Link hin haben und Sie entfernen das, wohin verlinkt wird, dann haben Sie auch im Internet einen broken Link, ja, der halt nicht mehr funktioniert. Und dieser Softlink, der hat auch eine neue Inode-Nummer. Der hat hier eine sechsstellige jetzt, weil es inzwischen ein paar mehr Dateien gibt. Und das heißt, dass das eben ein neues Objekt im Dateisystem ist, dieser Symlink. Ein Symlink ist im Prinzip eine ganz, ganz winzige Datei, wo nur der Pfad zum Ziel drin steht und die halt als Symlink gekennzeichnet ist. Aber im Prinzip könnten Sie, wenn Sie an der richtigen Stelle im Betriebssystem das Ding anpacken, dann könnten Sie sich den Inhalt ausgeben lassen und würden dann sehen, das ist eine normale Textdatei, in der etc-fstab drin steht. Und irgendwo hat es eine Kennung, was es als Link erkennbar macht. Wenn Sie hier versuchen, cat fstab.soft zu machen, dann kriegen Sie einfach den Inhalt der ganzen fstab, also das, was da verlinkt ist, ausgegeben, weil auf dieser Ebene, auf Benutzerebene, werden diese Links natürlich ausgewertet. Sie kommen also nicht an diesen tatsächlichen Inhalt im Dateisystem ran. Ja, aber wenn Sie es eben, wenn Sie es anders betreiben, dann können Sie auch so einen Link direkt öffnen und sehen, da steht halt nur der Name des Zielverzeichnisses und der Datei drin. Okay, das waren die Praxisaufgaben. Haben Sie dazu Fragen? Ja, Theoriefragen, was hatten wir hier noch, wenn Sie auf die Datei etc-fstab zugreifen wollen, welche Datenstrukturen werden dann in welcher Reihenfolge angesprochen? Denken Sie an Inodes, Verzeichnisse und Dateieinträge in Verzeichnissen. Und da ist es natürlich so, das mache ich jetzt mal hier auf dem Blatt. Also grundsätzlich geht es immer damit los, dass man natürlich irgendwie das Wurzelverzeichnis anpacken muss, was für jedes Dateisystem separat gehandhabt wird. Ja, also das ist das Wurzelverzeichnis. da muss ich reingucken. Mein Ziel ist ja, die Datei etc/fstab anzuschauen. Was ich jetzt also mache, ist, ich öffne das Wurzelverzeichnis und auf der... Das ist unscharf, oder? Na, ein wenig. Ich weiß nicht. Ich krieg's nur größer, aber ja doch, das ist auch schon eine Verbesserung. Und das Wurzelverzeichnis ist also ganz unten auf Implementationsebene im Prinzip auch nur eine Textdatei. Und eine Textdatei, wo Namen und Inodes drinstehen. Und das heißt, da schauen wir rein und finden da irgendwo einen Eintrag etc. Ja, also hier steht irgendwo drin, etc. ist zugeordnet zu irgendeiner Inode, meinetwegen 217. Ja, und was jetzt passiert ist, jetzt wissen wir, nachdem wir da in das Wurzelverzeichnis reingeguckt haben, es gibt irgendwo ein Objekt, was die Inode Nummer 217 hat und das enthält, das enthält einfach das Verzeichnis etc. Also sind wir jetzt einen Schritt weiter und wissen, etc, das ist die 217 und das ist wieder etwas, was man lesen kann. Ja, das hat wieder diese Struktur, Zuordnung, Name zu Inode-Nummer und darin, wenn wir da reinschauen, finden wir dann irgendwo den Eintrag fstab und das ist dann vielleicht eine Inode-Nummer 11204 zugeordnet. Ja, das ist wieder die Inode-Nummer und damit sind wir fast am Ziel, weil über diese Nummer können wir direkt die Datei öffnen. Ja, das heißt, jetzt sind wir wirklich an der Stelle etc/fstab angekommen. Das ist eben die 11204 und die kann man jetzt direkt öffnen und lesen und was auch immer damit machen. Ja, wenn das aber nicht direkt in etc gelegen hätte, sondern in irgendeinem Unterverzeichnis, wo also ein längerer Pfad hinführt, dann wäre praktisch für jedes Unterverzeichnis nochmal ein separater Zugriff notwendig gewesen, weil Sie immer erst in dem darüberliegenden Verzeichnis gucken müssen, wie ist der Inode von diesem nächsten Unterverzeichnis und das halt nachschlagen. So muss man sich schrittweise da durcharbeiten. Es gibt keine Möglichkeit, aus dem Start weg direkt zu sagen, etc/fstab hat die Inode 11204. Das können Sie nicht direkt rausfinden. Ja, das war Aufgabe 22. Und bei 23 der Unterschied zwischen Softlinks und Hardlinks, das ist eben wirklich einfach diese Idee, dass Sie bei Hardlinks, dass Sie einfach mehrere Verzeichnisse haben. Ja, ein Verzeichnis 1 und ein Verzeichnis 2. Und wenn Sie hier in dem einen Verzeichnis einen Eintrag a.txt haben und dahinter steht eine Inode Nummer 234 und in dem Verzeichnis B oder Verzeichnis 2, was irgendwo anders auf der Platte ist, ja ein anderer Unterordner, da ist dann vielleicht ein Eintrag c.txt und dahinter steht auch die 234, dieselbe Inode Nummer, dann heißt es einfach, dass hier ein Hardlink existiert. Ja, a.txt aus dem ersten Verzeichnis und c.txt aus dem zweiten Verzeichnis, die zeigen beide auf denselben Inode und damit auf dasselbe Dateiobjekt im Dateisystem. Ja.
Es gibt kein Standard-Tool, was diese Hardlinks dann rausfiltert.
Was?
Da hat man ja eine Menge Hardlinks.
Ja gut, so viele, also bei den normalen Dingen, die Sie so tun, werden Sie nicht unbedingt Hardlinks erzeugen. Ja, also Softlinks sind halt etwas flexibler, weil die auch dateisystemübergreifend funktionieren. Sie können zum Beispiel von einem Linux-Dateisystem auf eine Datei auf einem Windows-Dateisystem verweisen, indem Sie halt den Pfad in dem Softlink angeben. Und Sie können generell auf andere Partitionen einfach zeigen damit. Das funktioniert bei einem Hardlink nicht, denn das sehen Sie ja schon daran, hier die Nummer 234, die bezieht sich natürlich auf ein konkretes Dateisystem. Und wenn ich jetzt auf einem anderen Dateisystem, anderer Datenträger, andere Partitionen bin, dann habe ich da natürlich andere Nummern oder im schlimmsten Fall habe ich überhaupt keine Inodes, weil zum Beispiel NTFS nicht mit Inodes arbeitet, es arbeitet anders. Hat einfach eine andere Struktur, wie das Inhaltsverzeichnis aufgebaut wird. Und Wenn Sie Hardlinks suchen wollen, dann müssen Sie, Sie müssen im Prinzip das ganze Dateisystem aufzählen. Ja? Sie können sofort feststellen, ob es auf einer Datei einen Hardlink gibt. Das haben wir vorhin, glaube ich, nicht. Ich bin nicht darauf eingegangen. Ich schalte nochmal um eben auf den Monitor. Als wir hier ls-l etc/fstab, ich mache es nochmal mit dem i zusätzlich, und dann hier die fstabs gemacht haben. Hier sehen Sie eine Spalte vor den Benutzer- und Gruppenangaben. Da steht hier jeweils eine 2 und unten steht eine 1 drin. Und die 2 sagt, für dieses Objekt gibt es 2 Namen. Also diese Datei etc/fstab, die haben wir ja hart gelinkt auf fstab.hard. Und das heißt, eine und dieselbe Datei wird unter 2 verschiedenen Namen aus verschiedenen Verzeichnissen heraus angesprochen. Und das bedeutet, dass es eben 2 Verknüpfungen mit dem Inode gibt. Und das ist die Zahl, die hier drin steht, die wird Link Count genannt. Und das war das, was ich auch, glaube ich, erzählt habe. Deswegen gibt es auch nicht so ein Konzept im Betriebssystem von Löschen einer Datei, sondern es gibt nur das Konzept Link aufheben. Ja, das bedeutet eben in irgendeinem Inhaltsverzeichnis so eine Zuordnung, Dateiname zu Inode-Nummer entfernen. Und dadurch geht eine von den Verknüpfungen von irgendeinem Dateinamen mit einem speziellen Inode geht verloren, wird eins weniger und dann geht der Link-Count eins runter. Wenn ich also hier jetzt, wenn ich noch einen Link mache von etc/fstab auf fstab.hard 2, ja, und es dann nochmal anzeigen lasse, dann sehen Sie, jetzt sind 3, steht hier 3 drin. Ja, und das ist nicht nur, weil ich das jetzt im selben Verzeichnis nochmal gemacht habe, sondern auch egal, wo ich es mache. Immer wenn ich einen neuen Link erzeuge, geht der Link-Count 1 hoch. Und wenn ich hier die beiden Hardlinks lösche und mir dann wieder die fstab anzeigen lasse, dann sehen Sie jetzt, dass der Link-Count wieder runter auf 1, ja, weil es jetzt keine weiteren Dinger mehr gibt. Und wenn ich die fstab jetzt auch noch lösche, das mache ich jetzt nicht, weil ich damit das System kaputt machen würde, das würde dann nicht mehr richtig booten können beim nächsten Mal. Wenn ich die auch noch löschen würde, dann würde auch dieser Eintrag Name zu Inode weggehen und der Link-Count würde auf 0 runtergezählt. Und wenn der Link-Count 0 erreicht, dann heißt das, niemand benutzt dieses Dateiobjekt und dann haut Linux es weg. Ja, dann wird also, dann werden einfach die Blöcke freigegeben und der ursprüngliche Inode wird als nicht benutzt gekennzeichnet, und wenn Sie dann irgendwann eine neue Datei erzeugen, dann wird er vielleicht recycelt für irgendwas anderes. Ja? Und deswegen heißt im Betriebssystem dieses Entfernen einer Datei heißt auch nicht Löschen oder Remove oder sowas, sondern es heißt Unlink, ja? Also Link entfernen. Okay, ja, und welche von den Dingern heißen Symlinks? Das sind halt die Softlinks. Ne? Die Softlinks sind symbolische Links. Okay, das war das Übungsblatt vom letzten Mal. Das hat jetzt etwas länger gedauert, als ich eigentlich dachte. Aber das ist auch nicht tragisch, weil wir haben nicht ein Mindestpensum, was wir irgendwie durcharbeiten müssen. Ich mache dann jetzt einfach weiter mit den neuen Vorlesungsfolien. Wenn ich sie finde. Okay, das ist also jetzt inhaltlich das Letzte, was wir in diesem Semester noch machen. Und es geht um zwei Sachen. Einmal so ein bisschen Informationen über das System erhalten, dass wir wissen, was für Hardware ist verbaut, was für Treiber, die dann Module heißen, sind geladen. Und das Zweite ist, dass wir uns mit der Suche nach Dateien beschäftigen. Wenn Sie also die Vermutung haben, dass irgendwo auf der Platte sich eine Datei befindet, die Sie verwenden wollen, dass Sie dann danach suchen können und die möglichst schnell finden. Und das alles natürlich wieder mit Kommandozeilenbefehlen. Hier die ersten beiden Folien sind nur die zugehörigen Abschnitte in der API-Prüfungsbeschreibung. Die überspringe ich wieder, wie üblich. Und hier zunächst ein kleiner Überblick, was wir so an den wichtigsten Hardware-Informationen rausfinden können. Kommt dann alles gleich im Detail. Manchmal will man tatsächlich wissen, was für CPUs im Rechner verbaut sind, weil man zum Beispiel remote auf irgendeiner Maschine eingeloggt ist, die einem nicht gehört, wo man nur Zugriffsrechte drauf gekriegt hat und es ist vielleicht für irgendwas relevant. Dann kann man in die Datei proc-cpu-info reingucken. Alles, was in proc liegt, das haben wir ja schon besprochen, proc ist so ein Pseudo-Dateisystem, das entspricht also nicht irgendwelchen Dateien, die wirklich auf der Platte gespeichert sind oder auf irgendeinem anderen echten Datenträger, sondern die sind eben Pseudo-Dateien und werden on the fly erzeugt, wenn sie versuchen, darauf zuzugreifen. Und die Festplatten, das fdisk-l kennen Sie ja schon. Wir sehen gleich noch eine Alternative, sich die Partitionen anzeigen zu lassen über proc partitions. Hauptspeicher haben wir auch schon mal erwähnt, dass Sie mit free anzeigen lassen können, wie viel Speicher es gibt, wie die Auslastung zurzeit ist und auch wie es mit dem Swap aussieht. Da gibt es auch noch einen alternativen Weg über proc-mem-info. Das ist eigentlich vor allem dann relevant, wenn man Hardware konfigurieren will. Da wird es in der Regel um eingebaute PCI-Karten und angeschlossene USB-Geräte gehen. Und die können Sie auflisten mit LSPCI und LSUSB. Für SCSI-Geräte sollte in den LPI-Unterlagen noch ein altes Interface drinstehen, das proc-SCSI-SCSI heißt. Das werden Sie nachher in der Übung sehen, dass Sie das nicht mehr benutzen können und rausfinden, wie der neuere, modernere Weg ist. Das ist vor einem, weiß nicht, vor einem Jahr oder so ist das irgendwie verschwunden. Drucker, damit ist jetzt nur gemeint die Konfiguration des Drucksystems. Ja, wenn Sie tatsächlich rausfinden wollen, was für Drucker angeschlossen sind, aber nicht konfiguriert, dann geht es wieder über die Überprüfung der USB-Geräte oder wenn Sie noch einen Paralleldrucker angeschlossen haben am Parallelport, dann müssen Sie sogar ins Log reinschauen. Und dann gibt es noch so ein Tool, das heißt LSHW, List Hardware, das gibt Ihnen so einen Gesamtüberblick. Ja. Kurz ein paar Details dazu. Das geht jetzt relativ fix, weil ich Ihnen jeweils nur die Ausgabe zeige und das nicht im Detail besprechen will. Also proc-cpu-info gibt Ihnen halt sehr ausführlich Auskunft darüber, was für CPUs verbaut sind. Und zwar zeigt es jeden Kern einer Multicore-CPU separat an. Wenn Sie also so einen Quad-Core oder 8-Core-Prozessor vielleicht schon haben, dann kommt ein so ein langer Block für jeden der Kerne. Genauso, wenn Sie mehrere CPUs drin haben, also echte physikalische Teile, die separat als Chip verbaut werden, kriegen Sie auch jeweils für jedes dieser Dinger die entsprechende Ausgabe. Es gibt zu ein paar von den Feldern nachher eine Übungsaufgabe, wo Sie rausfinden sollen, was die bedeuten. Festplatten, das haben wir ja vorhin gesehen, mit fdisk-l sehen Sie halt sowohl, was es für Platten gibt, als auch, wie die partitioniert sind. Und Sie kriegen aber unter anderem hier auch direkt am Anfang jeweils so einen Header, wo die Geometrie der Platte beschrieben wird und insbesondere auch die Größe angegeben wird. Ein alternativer Zugang stellt diese Pseudodatei proc partitions dar. Ja, da kriegen Sie eine etwas verkürzte Ausgabe, wo Sie einfach nur die Gerätenamen aller Platten und Partitionen darauf sehen in einer vernünftigen Sortierung. Und jeweils die Größe der Datenträger in Byte. Also das ist wirklich ausgeschrieben, wenn wir uns das hier angucken bei SDB2. 872K, 527M, 432 Gig. Das hat also 1,4 Terabyte, dieses Dateisystem. Ja, oder diese Partition. Über die Dateisysteme sagt es nichts. Dann beim RAM. Reicht es meist free einzugeben, kriegen Sie die wichtigsten Sachen. Proc-Mem-Info gibt Ihnen sehr viel ausführlichere Informationen über die Belegung spezieller Bereiche. Das brauchen wir uns jetzt im Detail nicht anschauen. Interessant wird es wieder bei LSPCI. Das gibt Ihnen eine recht umfangreiche Liste aller angeschlossenen oder eingebauten PCI-Karten, wobei das auch Dinge sein können, die nicht erkennbar eine PCI-Karte sind. Es kann auch irgendwas sein, was auf dem Mainboard sitzt. Und hier sehen Sie halt, es folgt am Anfang steht immer so eine numerische Angabe. Darüber finden Sie praktisch raus, an welchem PCI-Bus das wievielte Gerät da irgendwie beteiligt ist. Und danach kommt hier so eine Textinformation, um was für eine Art Gerät es sich handelt. Also wir haben zum Beispiel hier unten VGA Compatible Controller. Dieser Eintrag heißt immer so bei einer Grafikkarte. Und dann steht da hinten Nvidia Corporation irgendwas, NV43. GeForce sowieso, sogar noch mit einer Revisionsnummer dahinter. Manchmal brauchen Sie tatsächlich diese Angabe zu irgendeiner Revisionsnummer. Es kann nämlich sein, dass Sie ein Gerät verwenden, wo es mehrere Revisionen von gibt und es gibt einen Treiber oder ein Linux-Kernel-Modul, was mit der einen Revision klarkommt und mit der anderen nicht. Dann kriegen Sie über so eine Revisionsangabe Aufschluss darüber, wo das Problem eigentlich liegt. Wenn Sie Hilfe zu irgendeinem Gerät suchen, ist es meistens eine gute Idee, einfach danach zu googeln. Also Linux und dann irgendwie die Bezeichnung, die hier auftaucht. Noch besser ist es aber, über die numerische ID zu gehen, weil das etwas treffsicherer ist und Google leichter die Sachen findet. Und dafür können Sie LSPCI mit der Option -N aufrufen. Das sieht dann so aus. Hier links sehen Sie nochmal die Ausgabe von der vorherigen Folie, nur abgeschnitten. Und auf der rechten Seite, was Sie kriegen, wenn Sie LSPCI-N sagen, na, dann sehen Sie, das sind im Prinzip dieselben Zeilen. Also hier vorne diese Anschlussbezeichnungen, die sind dieselben wie auf der linken Seite. Aber dahinter kommt jetzt nicht mehr dieser ausführliche Text, sondern es kommt immer so ein vierstelliger Code, der steht praktisch dafür, was für eine Kategorie von Gerät das ist, ja, so wie dieses USB-Controller oder VGA-Compatible-Controller und so weiter. Und dahinter kommt so ein doppelter Block, vierstellig, dann Doppelpunkt, dann wieder vier Stellen. Und das ist immer die Geräte, der Hersteller-Identifier, der steht vorne und dahinter steht die Geräte-ID. Ja, und das sollte eindeutig sein. Und wenn Sie einfach diesen Teil dann nehmen, also zum Beispiel hier diese 1022, 1204, mit einem Doppelpunkt dazwischen, wenn Sie danach googeln, finden Sie in der Regel irgendwelche Foren, wo die Leute darüber berichtet haben, wie sie das Zeug zum Laufen gekriegt haben. Es gibt auch noch eine Möglichkeit, das Ganze zu kombinieren. Wenn Sie -NN als Option verwenden, dann kriegen Sie eine kombinierte Ausgabe, wo Sie sowohl diese lange Textbezeichnung drin haben, als auch jeweils die numerische Angabe, die steht dann immer in eckigen Klammern dahinter. Und was manchmal auch ganz praktisch ist, ist sich mit LSPCI-K die tatsächlich verwendeten Kernel-Module ausgeben zu lassen. Das heißt, daran können Sie erkennen, mit welchem Treiber wird das jeweilige Gerät gerade angesprochen. Das ist vor allem dann interessant, wenn es mehrere mögliche Treiber gibt. Zum Beispiel für AT und Nvidia Grafikkarten stehen durchaus mehrere Module zur Verfügung, die Sie nicht gleichzeitig, sondern alternativ verwenden können. Und über dieses Kommando finden Sie dann raus, welches sind. Ja. Bei den USB-Geräten sieht es ähnlich aus, so wie es LSPCI für die PCI-Karten gibt, gibt es auch ein LSUSB für die USB-Geräte und die Ausgabe ist auch relativ ähnlich. Es steht auch am Anfang immer, an welchem USB-Bus und mit welcher Gerätenummer ein Gerät sich angemeldet hat und dahinter folgt auch so eine Kennung, die denselben Aufbau hat wie bei den PCI-Geräten. Vorne steht der Hersteller und hinten steht eine Geräte-ID. Ja, also was haben wir jetzt zum Beispiel? Canon ist die 04A9. Das sehen Sie, das taucht nirgendwo anders auf. Während diese Bezeichnung hier, diese Linux Foundation 1.1 Root Hubs, die haben alle dasselbe. Das heißt nicht, dass es irgendwelche Hardware gibt, die von einer Firma namens Linux Foundation hergestellt wird, sondern so generische interne USB-Hubs, die haben alle die gleiche Bezeichnung. Und wenn Sie da noch die Option -V angeben, dann wird die Ausgabe etwas ausführlicher und teilt Ihnen zum Beispiel Sachen, sowas mit wie Stromspar, Modi und so weiter von irgendwelchen Geräten. Für SCSI-Geräte gibt es eben traditionell dieses PROC-SCSI-SCSI-Interface und da tauchen auch die ganzen SATA-Geräte auf. Problem ist nur, das werden Sie dann gleich bei den Übungsaufgaben sehen, dass sich das nicht immer verwenden lässt. Ja, also auf moderneren Linux-Kerneln kriegen Sie einfach eine Fehlermeldung, wenn Sie versuchen, diese Datei anzusprechen. Zu den Druckern, das habe ich hier nur mit aufgenommen, weil es oft hilfreich ist, wenn man auf einem Rechner mehrere Drucker eingerichtet hat, herauszufinden, unter welcher Bezeichnung kann ich die Warteschlangen ansprechen. Ja, wenn Sie von der Kommandozeile aus zum Beispiel eine PDF-Datei ausdrucken wollen, dann können Sie einfach sagen LPR, Name der PDF-Datei, und dann geht es an den Standarddrucker. Wenn Sie aber einen bestimmten Drucker ansprechen wollen, müssen Sie zusätzlich über minus groß P und dann Name der Warteschlange das Ding benennen. Und der schnellste Weg, sich eine Liste aller erreichbaren Drucker anzeigen zu lassen, ist LPC-STAT. Ja, damit kriegen Sie so eine Ausgabe wie hier. Und das, was immer vorne und links am Anfang steht, das ist dann die Bezeichnung der Druckerwarteschlange. Und das heißt, wenn Sie hier auf diesem Schwarz-Weiß-Laserdrucker zum Beispiel was ausdrucken wollten, dann würden Sie dann schreiben LPA-P und dann HP Laserjet, so wie das hier 1015, so wie es hier geschrieben ist. Und dann dahinter den Namen der Datei. Auf den meisten Linux-Systemen können Sie mit LPR direkt beliebiges Zeug an den Drucker schicken. Sie können also auch da eine PNG-Datei oder JPEG-Datei hinschicken. Was nicht funktioniert, ist eine OpenOffice-Datei, da kommt da nicht mit klar. Also die müssen Sie klassisch dann in OpenOffice öffnen und drucken. Aber PDF, PostScript, fast alle Bildformate, ASCII-Textdateien und so weiter, die erkennt er normalerweise und haut die irgendwie auf den Drucker raus, sodass man es irgendwie erkennen kann. Sie haben dann halt keine Möglichkeiten, das irgendwie gescheit zu formatieren. Aber es wird auf jeden Fall lesbar sein. Okay, dieses LSHW, nur der Information halber, können Sie nachinstallieren. Also LSHW an sich ist ein Textmodus-Tool, das sollte vorhanden sein. Und dann gibt es noch so ein grafisches Tool, das heißt LSHW-GTK. Im gleichnamigen Paket, das kann man nachinstallieren. Und dann haben Sie halt so ein grafisches Interface, wo Sie sich die Sachen anschauen können. Und für alles, was wir jetzt nicht mit irgendwelchen Tools oder durch den Blick in so ein Pseudo-Dateisystem rausfinden können, da muss man im Prinzip in die Einschaltmeldungen des Linux-Systems gucken. Ja, es wird also ein Bootlog verwaltet, was ab dem Moment, wo der Linux-Kernel geladen ist und die Ausführung beginnt, wird es geschrieben. Und sobald das Linux-System so weit läuft, dass also auch Dienste wie Webserver oder was auch immer sie installiert haben, wenn die aktiv sind, dann läuft auch ein Syslog-Dämon, der ab dann praktisch die Sachen protokolliert. Und Sie haben verschiedene Möglichkeiten, da nach was zu suchen. Einmal können Sie mit dmesg, also dmesg, können Sie sich alle Meldungen ab dem Booten praktisch ausgeben lassen. Wobei die irgendwann verschwinden. Die werden in so einem Puffer verwaltet und irgendwann läuft er voll, dann fliegen die ersten Zeilen raus. Und darüber hinaus gibt es im Verzeichnis varlog eine ganze Reihe von Protokolldateien, die unterschiedliche Dinge speichern. Und da sind leider die Linux-Distributionen nicht einheitlich. Je nachdem, ob Sie jetzt ein Debian-System oder Fedora, Red Hat oder eine SUSE-Version haben, landen die Dinge in unterschiedlichen Dateien. Manche von den drei Dateien, die ich hier angegeben habe, sind auf einigen Systemen sogar leer. Sie sind vorhanden, da steht nichts drin, weil nie irgendwer was reingeschrieben hat. Aber die drei heißesten Kandidaten, um nach interessanten Meldungen zu suchen, sind eben syslog, messages und kern.log. Ja, wenn Sie in den drei Sachen nicht gefunden haben, was Sie suchen, dann können Sie auch noch die restlichen Dateien angucken. Und ein Tipp dazu ist, wenn Sie zum Beispiel jetzt irgendein Stück Hardware haben, was Ihnen Probleme macht, dann führen Sie bewusst dieses Problem herbei. Ja, also in der Hoffnung, dass dann irgendwo das praktisch Wellen schlägt und sichtbar ist. Und dann machen Sie Folgendes, dann schauen Sie mit ls-ltr. Ltr gibt eine formatierte, also im Langformat formatierte Ausgabe des Verzeichnisses aus, aber sortiert nach Datum der letzten Änderung. Also das ist das T für Datum der letzten Änderung und R ist Reverse, dass die zuletzt geändert sind, ganz am Ende stehen. Dann sagen Sie ls-ltr var log. Und jetzt sehen Sie hier zum Beispiel, die Datei, die zuletzt geändert wurde, ist hier outlog. Das hat nur was mit Autorisierung oder Authentifizierung zu tun. Und zur gleichen Zeit wurde auch syslog geändert um 6.25 Uhr. Ja, der hat irgendeine komische Zeit hier. Sehen Sie, der steht auf 6.46 Uhr in der virtuellen Maschine. Und Sie sehen halt, ne, das sind die, wann zuletzt was reingeschrieben wurde. Und wenn Sie dann unmittelbar gerade dieses Hardware-Problem verursacht haben, zum Beispiel durch Einstöpseln eines USB-Geräts, dann kriegen Sie einen Hinweis darauf, in welchen Log-Dateien Sie was finden. Dann müssen Sie nicht alle Log-Dateien durchschauen, wo Sie vermuten, dass was drinstehen könnte, sondern nehmen nur die interessanten, die sich gerade in der letzten Minute verändert haben. Was Sie übrigens auch sehen können, die Datei Messages und Syslog und so, die sind relativ klein. Und hier oben finden Sie Dateien Messages.1 und Syslog.1. Die meisten Linux-Systeme werden mit einem Log-Rotation-System vorinstalliert. Log-Rotation heißt, in regelmäßigen Abständen wird die Log-Datei genommen, wird komprimiert und unter einem anderen Namen irgendwie weggeschrieben. Und wenn Sie lang genug warten, dann haben Sie mehrere von diesen komprimierten alten Log-Dateien und irgendwann fängt er auch an, die zu löschen. Das lässt sich aber alles einstellen. Sie können das System so konfigurieren, dass Sie nachher tausende von diesen komprimierten Log-Dateien haben, die alle behalten werden, oder dass die nach 3 Tagen sofort verschwinden. Das ist alles einstellbar. Es gibt auch mehrere Alternativen, also welche Tools für diese Log-Rotation verwendet werden, da muss man einfach schauen. Wenn Sie also das Gefühl haben, es verschwinden Ihnen so schnell die Protokollinformationen, dann suchen Sie nach dem Log-Rotation-System, was auf Ihrem Linux-System installiert ist, und ändern die Einstellungen. Okay, der nächste Bereich hier noch beim Thema Übersicht ist dann, geht es um die Module. Und, Moment. Wo sind wir? Ja. Und Module sind praktisch das, was Treiber in der Windows-Welt sind. Wobei man aufpassen muss, nicht alles, was ein Treiber ist, muss auch wirklich in Form eines Moduls vorliegen, denn man kann Treiber für bestimmte Komponenten auch fest in den Kernel reinkompilieren. Dann gibt es keine separate Datei irgendwo, die den Support für eine bestimmte Hardware-Komponente unterstützt, sondern dann ist das schon drin. Also zum Beispiel der generelle Support für den Prozessor, den Sie verwenden, der ist natürlich, da kann es kein Modul für geben. Der Kernel muss für diese CPU kompiliert worden sein oder für eine kompatible. Und was haben wir jetzt für Informationsmöglichkeiten? Erstmal in der Übersicht, die Kernel-Version rauszufinden, was oft nötig ist, geht entweder über das uname-Kommando. Uname steht eigentlich für Unix Name und sagt Ihnen unter anderem auch, dass Sie auf einem Linux-System sind, gibt aber auch unter anderem die Versionsnummer aus. Alternative ist über dieses Pseudodateisystem PROC, da finden Sie einen Eintrag Version, der gibt Ihnen auch die Versionsnummer des Linux-Kernels zurück. Was Sie so nicht rausfinden, ist die Version der Distribution. Also habe ich ein Ubuntu 11.04 oder ein Debian irgendwas, das kriegen Sie damit nicht raus. Und das hat auch mit dem Betriebssystem nichts zu tun. Ja, weil das ist nur die Distribution, also praktisch die Zusammenstellung von Linux und ganz viel interessante Software. Das sagt aber wenig darüber aus, welche Betriebssystemversion gerade arbeitet. Und in der Regel können Sie mit der Angabe, ich habe ein Ubuntu 11.04, wenig anfangen, wenn es um sowas wie Hardware-Support zum Beispiel geht. Da wollen Sie wissen, welche Kernel-Version setze ich ein. Denn Sie können durchaus in einem laufenden, beispielsweise eben Ubuntu 11.04, den Kernel austauschen. Und dann, spätestens dann ist die Aussage, ja, ich habe aber Linux 11.04 oder sowas, ist dann komplett irrelevant geworden. Welche Module gerade geladen sind, finden Sie mit lsmod raus, kommt dann gleich noch. Und wenn Sie da ein komisches Modul entdecken, wo Sie sagen, was ist das denn, dann können Sie mit mod-info danach fragen, was es ist, und ja, sind dann eventuell schlauer und entscheiden sich vielleicht, das Modul zu entladen, weil Sie sagen, das will ich nicht. Und wenn Sie rausfinden wollen, wo das ganze Zeug als Datei liegt, dann schauen Sie mal in den Ordner libmodules rein, kommen gleich auch noch ein paar Informationen zu. Okay, so sieht es aus, wenn Sie uname-a aufrufen. Dann sehen Sie hier Linux, Quad AMD, da steht noch der Rechnername drin. Und hier kommt jetzt die Versionsnummer, 2638-8. Und dahinter steht noch so Zeug, Generic PAE. Das bezeichnet praktisch die Variante des Kernels und damit so ein bisschen die Optionen, mit denen der gebaut wurde. Denn es ist zwar so, dass es schon eine Kernel-Version 2.6.38 gibt, aber Sie können halt diese Kernel-Quellen nehmen und dann ein Tool starten, was den Kernel konfiguriert, und dann schalten Sie alles mögliche Zeug an und aus und ändern irgendwelche Optionen, und dadurch können Sie aus diesem einen Quellcode-Paket können Sie zigtausend unterschiedliche Varianten ein und desselben Kernels bauen, die alle verschieden sind. Und wenn Sie wollen, können Sie die auch alle auf demselben Rechner installieren und versuchen, mit diesen unterschiedlich optimierten Kernel-Varianten halt zu starten. Deswegen steht hier noch so eine Bezeichnung dahinter. Generic sagt halt, der Kernel ist nicht für irgendwas wie Server- oder Desktop-Betrieb optimiert. Und das PAE sagt, dass er diese Physical Address Extension verwendet, mit der Sie in der Lage sind, auch auf einem 32-Bit-System mehr als 4 GB RAM zu nutzen. Ja, das kann Windows auch, aber ich glaube nur in den Professional-Versionen oder Server-Versionen oder sowas. Ne? Ich weiß nicht, ob Sie einem Vista, einem 32-Bit-Vista ermöglichen können, mehr als 4 GB RAM zu nehmen. Also sowas wie Windows 2008 Server, auch wenn Sie die 32-Bit-Version haben, da können Sie auch 8 oder 16 GB RAM mit ansprechen, indem Sie auch bei Windows den PAE-Kernel verwenden. Das ist im Prinzip dasselbe. Physical Address Extension ist einfach eine Methode, wie man beim Paging so ein bisschen tricksen kann, dass man einen größeren Adressbereich ansprechen kann. Ich weiß jetzt nicht, wie groß der insgesamt ist. Ich glaube, das ist sowas wie 42 oder 48 Bit oder sowas können die Adressen dann insgesamt lang sein. Obwohl sie in jedem Programm natürlich nur 32-Bit-Pointer haben, weil sie haben auf einer 32-Bit-CPU halt keine 64-Bit-Register. Also können sie nirgendwo eine Adresse reinschreiben, die länger als 32-Bit ist. Aber sie können viele Programme starten, die alle einen virtuellen Adressraum von maximal 4 GB haben können und aber insgesamt dann einen größeren Speicherbereich tatsächlich nutzen können. Ja, das ist eigentlich ganz geschickt. Deswegen ist es nicht unbedingt nötig, von einem 32-Bit-Kernel auf einen 64-Bittigen umzusteigen, nur weil man jetzt halt 6 oder 8 GB RAM im Rechner drin hat. Und bei den Windows-Versionen für den Desktop-Einsatz gibt es auch Hacks, mit denen man das anschalten kann. Weil prinzipiell kann das auch ein Vista oder ein Windows 7. Es ist nur, weil sie das halt als Normalanwender, sie sollen das nicht verwenden, weil das professioneller Betrieb ist und da sollen sie irgendwas Teureres kaufen. Deswegen ist es aus bei Windows. Aber von der Technik her ist also der Kernel, der in einem Vista drin steckt, oder der in einem Windows Server steckt, der ist grundsätzlich gleich. Der ist vielleicht ein bisschen anders getuned, aber die Technik ist grundsätzlich dieselbe. Okay, dann steht hier noch drin, wann der Kernel gebaut wurde und dass das Betriebssystem GNU Linux heißt und so weiter. In der Regel will man das alles gar nicht wissen, sondern man will nur die Versionsnummer haben, und dann kann man statt UNE-A, das A steht für sag mir alles, kann man auch UNE-R sagen und kriegt dann wirklich nur die Versionsnummer. Und dieses UNAME, eben UNIX-Name, das funktioniert wirklich auf jedem UNIX-System. Jetzt gucke ich mal, ob ich hier eine Shell habe. Nein, muss ich erst aus dem Fullscreen-Modus raus. So. Also wenn ich hier uname-a sage auf Mac, dann kriege ich für Sie wahrscheinlich unlesbar hier auch angezeigt Darwin, MacBook Pro, bla bla bla, Darwin Kernel Version 10.7.0, und auch da funktioniert der Trick mit uname-r, dann kriege ich als Versionsnummer nur 10.7.0, das ist die Versionsnummer von dem Darwin-Kern, der bei macOS verwendet wird. Ja, und wenn Sie irgendein anderes Unix nehmen, überall funktioniert dieses uname. Ja, also beim Drucker, Drucker werden nicht über Kernel-Module unterstützt, sondern es gibt dieses CUPS-System, also was generell mit Druckern spricht unter Linux. Und bei Druckern ist ja eigentlich nicht das Problem, die anzusprechen. Die sind heute alle USB-Geräte oder übers Netz erreichbar. Das heißt, mit denen sprechen können Sie immer. Die Frage ist, ob Sie eine Seite Grafik so aufbereiten können, dass der Drucker was damit anfangen kann. Und das wird alles über Filterprogramme gemacht, die einfach nur letzten Endes PostScript als Eingabe nehmen und irgendeinen binären Quatsch, den der Drucker versteht, als Ausgabe erzeugen und das dann über ein generisches Protokoll rausschicken.
Nehmen wir eine Festplatte als Beispiel.
Also prinzipiell ist es immer der Kernel, der wichtig ist. Es ist natürlich, wenn Sie jemand sagen, ich habe mir ein Ubuntu 11.04 frisch aus dem Netz gezogen und installiert und es geht nicht, dann ist natürlich auch klar, welche Kernel-Version da drin ist. Weil solange Sie nichts daran geändert haben, weiß man halt, mit welcher Kernel-Version das ausgeliefert wird. Deswegen, wenn man in so Hilfeforen reinguckt, da schreiben die Leute meistens, ich habe einen Plain, Debian sowieso oder SUSE so und so viel Version und dann wird denen auch geholfen, weil sich der Rest ergibt. Aber letzten Endes ist es die Kernel-Version, die zählt. Manchmal hilft es, zusätzlich zu wissen, welche Distribution es ist, denn einige Distributoren gehen hin neben den Standard-Kernel und bauen eigene Patches ein. Und die gibt es dann so nur bei dieser Distribution. Und das ist, in der Regel ist das eine Verbesserung, weil dann irgendwelche Hardware geht, die mit dem Standard-Kernel nicht geht. In seltenen Fällen macht es aber auch Probleme, dass gerade das Gegenteil erreicht wird und irgendwas nicht mehr funktioniert, was vorher ging. Und dann sieht man schon mal den Hinweis, dann schmeißt den SUSE-Kernel raus und installiert stattdessen den Standard-Kernel derselben Version, ja, um das zu umgehen. Also die Angabe, mit welcher Distribution man arbeitet, ist nicht komplett nutzlos, aber grundsätzlich wichtig ist die Kernel-Version, weil man daran zum Beispiel erkennen kann, ob überhaupt Support für ein bestimmtes Gerät schon vorhanden ist. Wenn Sie einen 5 Jahre alten Kernel nehmen, können Sie einfach bestimmte aktuelle Geräte überhaupt nicht verwenden. Okay, dritter Weg, die Version rauszufinden, ist procversion. Das gibt Ihnen auch einen relativ langen String aus, der im Wesentlichen dasselbe Zeug enthält wie die Ausgabe von uname-a. Ja, mit lsmod können Sie sich die geladenen Module anzeigen lassen, aber wie gesagt, Sie sehen nicht, was an Treibern fest einkompiliert ist. Es gibt hier noch eine Spalte Used By und da stehen praktisch so eine Art Abhängigkeiten drin, weil es gibt teilweise Module, die vor anderen geladen werden müssen, weil das zweite Modul das erste verwendet. Und das sehen Sie dann hier in der Spalte Used By, welche da drin sind, denn Sie können praktisch dieses Modul IP-Tables können Sie nicht entladen, solange IP-Table-Filter geladen ist. Ja, weil halt das eine das andere verwendet, das geht dann nicht. Und wenn Sie irgendwo ein Modul entdecken, was Sie nicht kennen, dann können Sie mit Mod-Info danach fragen und dann kriegen Sie eine Ausgabe, die praktisch dieses Format hier hat, wo Sie sehen können, okay, das ist der VFAT File System Support oder bei DMCrypt, Device Mapper Target for Transparent Encryption. Das ist also etwas, was Ihnen erlaubt, Partitionen zu verschlüsseln. Ja, und das können Sie mit jedem Modul machen, das Sie irgendwo entdecken. Als Datei untergebracht sind die Dinger im Ordner libmodules. Und für eine vollständige LPI-Vorbereitung müssen Sie sich damit beschäftigen, wie werden Module neu installiert, wie aktualisiert man den Überblick über die Abhängigkeiten. Da gibt es ein Tool, das nennt sich DepMod, das berechnet die Dependencies der Modules. Sie müssen auch wissen, wie Sie mehrere Kernel-Versionen parallel installiert haben und was dann mit den Modulen für diese unterschiedlichen Kernel-Versionen passiert. Linux ist dann nämlich ein bisschen empfindlich. Wenn Sie einen 2637 und einen 2638 Kernel haben und Module nur für einen von diesen Kerneln, dann werden die Module nicht unter dem anderen Kernel laufen, obwohl die Unterschiede zwischen den beiden Kernel-Versionen vielleicht sehr gering sind. Also Sie brauchen immer passende Module, die genau für den laufenden Kernel gedacht sind. Und wenn Sie in so einen Ordner reinschauen, unter libmodules, da gibt es dann halt für jede Kernel-Version ein Unterverzeichnis und darunter haben Sie dann eine ganze Hierarchie von Ordnern, wo das Ganze thematisch sortiert ist. Also es gibt einen Ordner FS, wie File System, wo die ganzen Dateisystemtreiber drin sind, dann gibt es was für Netzwerk und dann noch generell was für irgendwelche Hardware-Treiber. Okay, mit der nächsten Folie fängt ein neues Thema an. Also das letzte Teilthema dann hier, wo es darum geht, wie wie sind die Dateien in die verschiedenen Verzeichnisse aufgeteilt in so einem standard installierten System und wie kann man Sachen finden. Und ich würde sagen, das vertagen wir auf nach der Pause. Wir sind jetzt noch einen Tick zu früh. Es wird 2:03, machen wir trotzdem bis 15:45 nach Pause und danach kommt dann der Rest. Noch Fragen? Gut, dann geht's 15:45 weiter.